Das NDR 2 Update um 5 mit André Schünke.
Geld weg und keine Lieferung. Jeder Zehnte ist schon mal Cyberkriminellen auf den Leim gegangen. Wir erklären, wie ihr euch davor schützen könnt. Und ein Liter Diesel kostet gerade unter 2 Euro. Nachvollziehbar sind die Preissprünge aber irgendwie kaum. Wir fragen nach beim ADAC, woran das liegt. Besonders oft schlagen Kriminelle beim Online-Shopping zu. Jeder zehnte Deutsche ist schon mal im Internet irgendwo betrogen worden und hat dabei in den meisten Fällen auch Geld verloren. Das hat eine Umfrage im Auftrag des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, ergeben. Der Betrug beim Online-Einkauf ist mit 22% da das am weitesten verbreitete Delikt unter den Betroffenen. Darauf folgen dann der unberechtigte Fremdzugriff auf Online-Accounts, Betrug beim Online-Banking und auch Phishing-Angriffe. Das Absurde ist aber, die meisten Menschen verhalten sich ziemlich blauäugig trotz alledem. 55% der Befragten halten ihr persönliches Risiko, Opfer von Cyberkriminellen zu werden, für gering oder sogar ausgeschlossen. Jutta Kaiser aus der ARD-Verbraucherredaktion. Was glaubst du, woher kommt das, dass man selbst immer denkt, ach, mich wird schon nicht treffen?
Naja, man hält sich ja in der Regel selbst für überdurchschnittlich schlau. Das ist menschlich und solche Werbeanzeigen, die wissen ja auch, womit sie uns kriegen können. Also Mode, Make-up, lustige Gimmicks. Es sind ja oft auch Sachen, die nicht die Welt kosten und die einfach Spaß machen. Und wenn dann noch der Eindruck erweckt wird, dass ich eben schnell sein muss, weil nur noch 3 Teile auf Lager oder 10 Leute schauen sich den Artikel gerade an, dann klicke ich eben drauf. Ist doch noch immer gut gegangen, ist dann vielleicht der Gedanke, bis man dann eben vielleicht auch mal reinfällt.
Ja, gerade auf Instagram oder TikTok wimmelt es ja nur vor solchen Online-Shops, die du gerade erwähnt hast. Wie erkenne ich denn da, ob ein Shop seriös ist? Worauf kann ich achten?
Also zuerst mal gilt ja immer, was zu gut ist, um wahr zu sein, das ist in der Regel einfach ein Fake. Also hochwertige Wanderschuhe für 15 Euro, die kriegt man einfach eher nicht. Da sollte man direkt misstrauisch werden. Eine wichtige Sache ist auch, dass der Shop ein Impressum hat. Die Adresse kann man dann einfach googeln und schauen, gibt's diese Firma da überhaupt, und dann auch Bewertungen lesen. Und dann kriegt man eigentlich schon ganz gute Hinweise, ist der Shop jetzt seriös oder nicht.
Und wenn ich jetzt aber gern mal einen ausprobieren will von diesen Shops, kann ich mich da irgendwie absichern oder gilt am Ende dann doch so ein bisschen no risk, no fun?
Das ist eine Typfrage, würde ich sagen, aber das Problem ist ja oft, wenn ich beim Shoppen nicht schon durch irgendwas misstrauisch geworden bin, dann denke ich ja nicht an was Böses. Und ja, wer vorsichtig sein will, könnte sich dann aber sagen, ich mache jetzt einfach eine neue Routine. Zum Beispiel vor jedem Online-Kaufrausch schaue ich mir erstmal die Internetseite des Shops an. Das geht auch mit dem sogenannten Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentralen. Das ist ein Online-Tool. Da gibt man einfach Copy and Paste die Internetadresse des Shops ein und kriegt dann direkt so eine Ampeleinschätzung dazu, ist der Shop verdächtig oder nicht. Das ist zwar keine Garantie, aber ein guter Hinweis. Ab einer gelben Bewertung würde ich auf jeden Fall vorsichtig sein und bei Rot immer sagen, Finger weg.
Okay, Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentralen merke ich mir schon mal. Worauf sollte man beim Bezahlen achten? Darf ich bei jedem Online-Shop meine kompletten Kreditkartendaten angeben oder vielleicht doch lieber Bezahldienste von Google oder Apple nutzen?
Das ist immer auch eine Frage der Auswahl. Verbraucherschützer würden dir immer sagen, die sicherste Bezahlmethode überhaupt ist die Lastschrift. Da kann man sich bei einem Betrugsfall noch ein Jahr lang das Geld wieder zurückholen. Bei PayPal, Klarna und Co. wird zwar auch über Lastschrift abgebucht, aber um dann den Käuferschutz zu nutzen, muss ich mich doch erstmal mit dem Händler auseinandersetzen und dann nochmal mit dem Bezahldienst. Ist aufwendiger, aber klappt oft auch. Auch Kauf auf Rechnung gilt als ziemlich sicher. Dann kommt die bestellte Ware vielleicht nicht an, aber ich habe ja noch nichts gezahlt. Also in dem Fall verliere ich auf jeden Fall kein Geld.
Danke für die Tipps fürs Online-Shopping. Jutta Kaiser aus der ARD-Verbraucherredaktion bei NDR2. Das war eine schöne Überraschung für viele, die am Wochenende mal wieder tanken mussten. Auf einmal stand keine 2 mehr vorn. Der Preis pro Liter Diesel ist zum ersten Mal seit Anfang März wieder unter die 2-Euro-Marke gerutscht. Und zwar laut dem Autofahrerclub ADAC bundesweit im Schnitt. Kurz vor Ostern, da war ja die neue 12-Uhr-Preisregel eingeführt worden. Danach kostete der Liter Diesel dann örtlich über 2,50 Euro. Dann kam zum ersten Mal der Tankrabatt der Regierung. Der macht rund 17 Cent pro Liter aus. Das ist ja nun auch schon wieder 10 Tage her. Andreas Hölzel vom ADAC, würden Sie jetzt sagen, dass der Dieselpreis jetzt wieder unter 2 Euro liegt? Haben wir der Bundesregierung zu verdanken?
Naja, das haben wir auch der Bundesregierung zu verdanken. Klar ist, dass die Energiesteuersenkung schon auch zum Großteil jetzt ankommt. Allerdings ist der Preis bei beiden Sorten immer noch ein Tick zu hoch. Also wir sehen bei beiden Sorten schon noch Potenzial, dass die Preise weiter sinken könnten. Dass sie jetzt unter 2 Euro sind, ist erfreulich. Aber wir haben auch gleichzeitig heute schon wieder einen höheren Ölpreis. Also kann auch gut sein, dass wir morgen schon wieder ein bisschen drüber sind.
Ich kann jetzt auch nicht so gut rechnen, aber wenn wir Ostern 2,50 hatten, für den Liter Diesel jetzt unter 2 Euro und wir reden über 17 Cent pro Liter Tankrabatt. Waren die restlichen gut 30 Cent dann ein willkürlicher Aufschlag oder wo kamen die her?
Ja, wir hatten tatsächlich im April extrem überhöhte Spritpreise. Das muss man schon so sagen. Insbesondere bei Diesel ist der Preis, kannte der eigentlich nur noch die Richtung nach oben. Und dann lag das natürlich auch zu einem Großteil an diesem Österreich-Modell. Wir haben dieses Modell jetzt seit April und selbstverständlich ist es so, das war auch was, wovor wir eigentlich auch schon lange vorher gewarnt hatten, dass das Österreich-Modell dazu führt, dass das grundsätzliche Preisniveau einfach höher ist, als es normalerweise wäre, weil die Konzerne mit dieser nur einmal möglichen Preiserhöhung einfach so einen gewissen Risikoaufschlag einpreisen. Das heißt, das wurde einfach teuer bezahlt.
Das heißt, jetzt haben wir aber den Tankrabatt, der bringt den Preis nach unten, allerdings ja auf Kosten von uns allen, denn das sind am Ende weniger Steuern, die der Staat einnimmt. Profitieren tun aber weiterhin die Mineralölkonzerne.
Ja, also er kommt nicht vollständig bei den Autofahrern an, das ist schon so. Das kritisieren wir auch. Da sehen wir natürlich auch irgendwo das Bundeskartellamt in der Pflicht, hier wirklich mit scharfem Auge drauf zu achten.
Aber was kann das Amt machen, außer zu beobachten? Es klingt so ein bisschen nach einem zahnlosen Tiger.
Ja, letztlich geht es vor allem auch darum, dass das Kartellamt im Raffinerie- und im Großhandelssektor die Mineralölkonzerne etwas strenger unter die Lupe nimmt. Natürlich geht es auch um die Preishöhe, die Spritpreishöhe insgesamt. Letztlich ist das Kartellamt allerdings auch gebunden. Also welche Möglichkeiten es hat, ist vielleicht gar nicht so intensiv machbar fürs Kartellamt, hier wirklich für Ordnung zu sorgen.
Jetzt sind wir seit dem Wochenende unter den 2 Euro. Wie sind die Aussichten für die kommenden Tage und Wochen? Was schätzen Sie?
Das hängt natürlich schon sehr stark auch vom Ölpreis ab. Wir haben heute wieder einen etwas höheren Ölpreis. Also ist nicht absehbar, wo die Reise hingeht bei den Spritpreisen. Kann auch sein, dass diese 2-Euro-Marke auch wieder gerissen wird nach oben. Von daher schwer zu sagen, es steht und fällt letztlich mit der Entwicklung des Ölpreises in erster Linie.
Sagt Andreas Hölzel vom ADAC bei NDR 2. Wenn Eltern sich trennen, dann ist der Streit damit oft trotzdem längst nicht vorbei. Zumal, wenn sie sich das Sorgerecht für die Kinder teilen und bei der Gelegenheit immer wieder persönlich aufeinandertreffen. Genau hier will Bundesjustizministerin Hubig von der SPD jetzt ansetzen und die Gesetze nachbessern. Hier geht es um besseren Schutz vor häuslicher Gewalt und stärkere Kinderrechte, sagt sie. Wer gewalttätig gegen den anderen Elternteil wird, könnte künftig leichter das Umgangsrecht mit dem gemeinsamen Kind verlieren. Antonia Rüller, NDR 2 Berlin. Das ist ja der große Schwerpunkt der Reform, häusliche Gewalt. Was soll sich da konkret ändern?
Familiengerichte sollen einfacher die Möglichkeit bekommen, den Umgang mit dem Kind einzuschränken oder komplett auszuschließen, wenn ein Elternteil gewalttätig gegenüber dem anderen war. Bisher ist es so, dass das Kind selbst Opfer von Gewalt gewesen sein muss, bevor sich am Umgang was ändert. Neu ist außerdem, auch Gewalt, die Kinder in Anführungszeichen nur miterleben, soll ausdrücklich als Risiko fürs Kindeswohl gelten.
Häusliche Gewalt wird in dem Entwurf ja auch ganz neu definiert. Was zählt denn dann alles dazu?
Der Begriff ist deutlich breiter gefasst, als viele vielleicht denken. Gemeint sind nicht nur körperliche Übergriffe, sondern auch psychische, sexuelle oder wirtschaftliche Gewalt. Also zum Beispiel Kontrolle über Geld oder finanzielle Abhängigkeit. Die Definition orientiert sich an der Istanbul-Konvention. Das ist ein internationales Abkommen zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen und vor häuslicher Gewalt.
Auch für unverheiratete Eltern soll sich ja was ändern. Was genau?
Für unverheiratete Eltern soll gemeinsames Sorgerecht einfacher werden. Wenn beide die Vaterschaft anerkennen und niemand widerspricht, sollen künftig automatisch beide Eltern das Sorgerecht bekommen. Bislang brauchte es dafür noch einen zusätzlichen bürokratischen Schritt, eine sogenannte Sorgeerklärung. Die Bundesregierung sagt, das würde besser passen zu heutigen Familienmodellen und vieles einfacher machen.
Jetzt haben wir viel über Eltern geredet, aber auch die Rechte von Kindern sollen ja gestärkt werden, sagt Frau Hubig. Was heißt das konkret?
Kinder und Jugendliche sollen künftig stärker mitentscheiden dürfen. Geplant ist zum Beispiel, dass Jugendliche ab 14 Jahren bei bestimmten Fragen rund um Sorge oder Umgang mehr Mitspracherecht bekommen. Außerdem soll im Gesetz noch klarer festgehalten werden, dass das Kindeswohl bei allen Entscheidungen im Mittelpunkt stehen muss.
Bleibt noch die Frage, wann könnten die Reformen tatsächlich greifen?
Das Bundesjustizministerium sagt, wenn alles nach Plan läuft, frühestens im nächsten Jahr. Im Moment ist das erstmal nur ein Gesetzesentwurf. Der wird jetzt erstmal an Länder und Verbände geschickt und wird dort diskutiert. Dabei können sich einzelne Punkte auch noch ändern. Danach muss der Bundestag noch abstimmen. Das wird dann aber auch noch ein bisschen dauern.
Im NDR2-Update um 5 war das Antonia Rüller, NDR2 Berlin.
Und das war das NDR2-Update um 5 mit André Schönke.
NDR2 Update, täglich um 12 und 17 Uhr.